Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 17. November.
Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly.
Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
Nobody loves the Bible more than I do.
Nobody builds walls better than me.
Das war gestern und klingt doch schon nach einer halben politischen Ewigkeit. Es verändert sich etwas in der Welt. Ich weiß nicht, ob Sie es schon bemerkt haben, aber der Ton der Politik wird wieder wärmer. Die schrille Stimmungsmache scheint nicht mehr so recht zu verfangen. Vielleicht hat das auch was mit der Pandemie zu tun. Oder auch damit, dass der Großmeister aller Populisten Donald Trump am Wahltag zu Bette gebracht wurde. Auch die Stimmen von Boris Johnson in London und Alexander Gauland in Berlin spielen in der öffentlichen Debatte derzeit kaum eine Rolle. Ihr Sound passt nicht mehr in diese Zeit, eine Zeit der Dunkelheit, der Nachdenklichkeit, der Reduziertheit des öffentlichen Lebens. Die politische Sprache wird durch die Pandemie verändert. Sie wird versöhnlicher und behutsamer, achtsamer, würden manche an dieser Stelle sagen. Annalena Baerbock, die Co-Vorsitzende der Grünen, weiß, wie das geht.
Ich verstehe Politik so, Dinge zu verändern, die aus meiner Sicht nicht richtig laufen, aber auch im Sinne des Gemeinwohls daran zu arbeiten, dass es für alle gut besser wird oder gut bleibt. Und da hilft es nichts, einfach nur rumzunörgeln.
Aber dieser neue Ton ist kein Privileg der Linken, wie man bei Sebastian Kurz nach dem Anschlag von Wien studieren konnte.
Es muss uns allen bewusst sein, dass das keine Auseinandersetzung von Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist. Nein, das ist ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glauben, und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschen.
Selbst der bayerische Landesfürst Markus Söder hat den Vorgänger Franz Josef Strauß zwar zum Vorbild,
wenn sie kein Hirn haben, dann halten sie das Maul wenigstens.
Aber sprachlich klingt er ganz anders. Warm, gefühlig, fast herzlich.
Es ist das Ziel, unser Land besser zu machen. Für Artenschutz, für Umwelt- und Klimaschutz.
Vielleicht ist das alles gar nicht das Gegenteil von Populismus. Vielleicht nur eine neue Form von Populismus. Denn auch diese neue Ansprechhaltung zahlt ja ein auf Emotionen, auf Stimmungen, nur eben nicht auf Bedrohungsszenarien und früher war alles besser, sondern auf die Sehnsucht nach Veränderung und vielleicht eben auch die Sehnsucht nach Versöhnung. Wenn das so kommt, dann hätte Donald Trump wirklich viel bewegt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit der Unternehmerin und Kunstsammlerin Julia Stoschek spreche ich jetzt gleich über die im Lockdown verschlossene Kunst.
Die Museen und Ausstellungshäuser sind die Orte, bei denen man wirklich am meisten Abstand einhalten kann über die Einlasskontrolle. Und gerade in den Zeiten, wo Bars und Restaurants, Clubs geschlossen sind, wäre das doch für die Menschen so eine tolle Alternative.
Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski, warum das Investment in die Impfstofffirmen an der Wall Street eine ziemlich wackelige Angelegenheit bleibt. Und Sie hören, warum ein eigentlich launiger Werbefilm der Bundesregierung für Ärger, Aufregung und bei manchen sogar für Empörung sorgt. Und wir spotten ein wenig. Und zwar spotten wir über das britische Königshaus, das in Sachen der Prinzessin von Wales, besser bekannt als Lady Di, keinen Frieden findet. Lockdown Light klingt erstmal ziemlich harmlos. Ein bisschen wie der gute alte Stubenarrest, den man als Kind aufgebrummt bekam, wenn man eine 5 in Mathe nach Hause brachte. Aber wenn alle Geschäfte im Lande, alle Friseurläden, Kosmetik und Tattoo-Studios offen bleiben dürfen und die Theater, die Bühnen, die Kinos, Galerien und Museen sind stummgestellt, dann ist das nicht harmlos. Dann rumort es. Und es rumort umso heftiger, je sturer die Kanzlerin auf der Kontaktsperre beharrt.
Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie.
Julia Stoschek hat sich davon nicht abhalten lassen, uns auf der Pioneer One zu besuchen. Sie ist die Gesellschafterin einer Autozulieferfirma mit Milliardenumsatz und sie ist, und das ist für unser Gespräch viel wichtiger, eine stabile Größe im internationalen Kunstbetrieb. Sie ist eine der weltweit wichtigsten Sammlerinnen von Medienkunst. Und Medienkünstler wiederum sind Menschen, die nicht mit Pinsel und Leinwand arbeiten, sondern mit Film, mit Video, mit Computeranimation. Und Julia Stoschek gibt dieser noch jungen Kunst eine Heimat, gibt ihr den Raum, sich zu inszenieren. Mit zwei großen Sammlungen, einer in Düsseldorf, einer in Berlin. Die doppelte Julia Stoschek Collection sozusagen. Und eine dritte Dimension dieser Medienkunst gibt es auch noch. Und das ist sie selbst. Einen schönen guten Morgen, Julia Stoschek.
Guten Morgen.
Generation Loss heißt eine ihrer Ausstellungen. Da ist auch von Mutationen die Rede. Man hat das Gefühl, unsere Gegenwart mutiert auch gerade von normal auf unkalkulierbar. Wie erleben Sie die Gegenwart?
Ich bin verunsichert und ein bisschen mehr schockiert, glaube ich, als in dem ersten Lockdown. Da wusste man noch nicht so, was auf einen zukommt. Und ich glaube, das war eine andere Unsicherheit als die Unsicherheit, die wir heute haben. Auch einfach, weil wir viel zu wenig wussten von dem Virus.
Wie ist das bei den Künstlerinnen und Künstlern, die Sie ausstellen? Wie geht es denen in dieser Zeit, in der sie eines ihrer wichtigsten Tätigkeiten, nämlich Kommunikation mit Publikum, nicht ausüben können?
Also für die Künstler, die natürlich gerade eine Ausstellung haben, beispielsweise unser Künstler Jeremy Shaw gerade in Berlin, ist es natürlich katastrophal, weil wir hatten eine 3-monatige Ausstellung geplant, die jetzt auf 2 Monate verkürzt werden musste. Und natürlich ist es unheimlich traurig, wenn die Kunst nicht gesehen werden kann und die ausgestellte Kunst eben nicht erlebt werden kann. Ich glaube, Künstler generell und im Allgemeinen haben natürlich schon eine besondere Gabe, auch mit sich selbst vielleicht ein bisschen besser im Reinen zu sein und auch kontemplativ und auch, sagen wir mal, sehr konzentriert zu arbeiten im Studio. Also ich glaube, dieses Thema der Isolation ist jetzt für die Künstler nicht so ein großes Problem, also zumindest die, die ich kenne. Aber ich glaube natürlich, die Problematik ist mit Ausstellungen, natürlich auch Messen und das ganze Thema trotzdem des Verkaufs ist natürlich in diesem Jahr auch für Künstler hochdramatisch. Und man muss natürlich auch wirklich unterscheiden, die Künstler, auch mit denen ich zusammenarbeite, sind doch sehr etabliert und dass sie auch einfach finanziell etwas abgesicherter sind als natürlich diese vielen, vielen tausend anderen Künstler, Kulturschaffenden und auch Menschen, wie gesagt, die im Kulturbereich tätig sind, die nicht, die eben einfach kein Polster haben und die eben kein Engagement, ob es im Musikbereich ist, keine Galerie im Kunstbereich ist. Und diesen Kreativmenschen geht es einfach furchtbar schlecht.
Aber es könnte ja auch zu einer Explosion oder auch im Innersten eines Künstlers zu einer Implosion von Kreativität kommen, weil die Außenwelt auf Null geschaltet ist, weil die Außenkontakte zumindest reduziert sind. Ist das nicht denkbar, dass wir eine Corona-Kunst erleben, die uns noch alle überraschen wird?
Also ich glaube, in Krisenzeiten, ich glaube, darauf wollen Sie ansprechen, sind immer besondere Zeiten und werden natürlich auch von Künstlern und Kreativen genutzt und verarbeitet und da müssen wir abwarten, was dann passiert. Aber ich wäre froh, wenn wir nicht diese Zeit hätten. Ich finde es viel spannender, wenn Künstler wie Seismografen gesellschaftliche Entwicklungen vorwegnehmen und kommentieren. Und da muss ich natürlich wieder über Jeremy Shaw sprechen, den wunderbaren kanadischen Künstler, den wir gerade ausstellen, der nämlich eine Ausstellung konzipiert hat, eine Trilogie von 2014 bis 2018. Und diese Themen, also wie Isolation, Wunsch nach Realitätsverschiebung, aber auch Wunsch nach Rausch und Ekstase, einfach vorweggenommen hat.
Ist das derselbe Videokünstler, der die Insel geschaffen hat? Nein, ist nicht derselbe Künstler.
Nein. Die Insel geschaffen hat Maryam Benani, das ist eine Künstlerin, die wir auch eben eigentlich normalerweise gerade im Ausstellungshaus haben, bei uns im Erdgeschoss. Eine marokkanische Künstlerin, die eine Arbeit über Teleportation gemacht hat, eine sehr politische Arbeit. Eine Arbeit, wo sozusagen deren Idee es ist, was macht man denn mit den vielen Flüchtlingen und Migranten, vor allen Dingen auch in den USA? Und es betrifft sie natürlich auch politisch mit marokkanischem Pass. War es unter Trump nicht so einfach, in die USA einzureisen?
Nearly 180,000 illegal immigrants with criminal records, ordered deported from our country, are tonight roaming free to threaten peaceful citizens.
Und ich glaube, deswegen hat sie diese sehr politische Arbeit auch konzipiert, nämlich, was macht man mit den ganzen Flüchtlingen? Am besten teleportiert man sie auf eine einsame Insel im Atlantik.
Dann
ist man das Problem los.
Eine zynische Betrachtung sozusagen von Wirklichkeit. Ich wollte darauf hinaus, die ja von Donald Trump, wenn man so will, inspiriert wurde. Ja. Das heißt, krasse Umstände, in diesem Fall ein Präsident, der sehr aus dem Rahmen der Anständigkeit oder auch der Unanständigkeit fiel, hat diese Künstlerin zu dieser Teleportation von Migranten, von Flüchtlingsströmen auf eine Insel animiert. Ja. Kann dasselbe nicht mit Corona auch passieren?
Es wird passieren, ich bin mir ganz sicher. Wie gesagt, die Künstler sind diese Seismografen und ich glaube einfach mit einer gewissen Gabe und Sensibilität werden sie das bestimmt in irgendeiner Art und Weise umsetzen. Und das ist wahrscheinlich das Spannendste an der Medienkunst überhaupt, dass sie eben politisch ist, dass sie nonkonform ist, dass sie absolut aktuell ist. Und ich glaube, deswegen ist auch meine Begeisterung so groß für dieses Medium, für diese besondere Art von Kunst, weil sie sich natürlich schon mit dem Hier und Jetzt auseinandersetzt.
Sie haben ja zwei große Ausstellungen, einmal in Düsseldorf, einmal in Berlin, die Julia Stoschek Collection hier in Berlin. Beide sind ja jetzt praktisch geschlossen für das breite Publikum,
ja.
Richtig?
Ja.
Warum eigentlich? Haben Sie es verstanden, dass vieles andere geöffnet ist, aber eine Kunstausstellung, wo erstens ohnehin sich keine Massen drängeln und B, auch die Einlasskontrolle durch die Ticketverkäufe eigentlich gut steuerbar ist. Warum sind sie geschlossen? Haben Sie es verstanden?
Nein, ich verstehe es gar nicht und ich bin absolut schockiert und ich bin auch wahnsinnig frustriert, muss ich sagen. Ich habe in beiden Ausstellungshäusern knapp 3000 Quadratmeter. Wir haben alle Hygienevorgaben und Regeln eingehalten, von Maskenpflicht über Desinfektionsmittel. Wir haben einen beschränkten Zugang. Und wir dürfen nicht öffnen, während eben IKEA und jeder Baumarkt auf hat. Bei mir kommt es jetzt noch hinzu, ich bin eine gemeinnützige Kulturstiftung, weil ich nicht verkaufe, also keinen Handel betreibe, darf ich auch nicht öffnen. Also würde ich jetzt meine Kataloge und T-Shirts, die ich meistens verschenke, vor allen Dingen an nette Besucher, verkaufen, dann dürfte ich vielleicht noch öffnen. Aber es ist für mich absolut absurd, dass ich als gemeinnützige Kulturstiftung nicht öffnen darf. Und die Museen und Ausstellungshäuser sind die Orte, bei denen man wirklich am meisten Abstand einhalten kann, wie Sie es schon gesagt haben, über die Einlasskontrolle, die Besucherzahlen regulieren kann. Und gerade in den Zeiten, wo Bars und Restaurants, Clubs geschlossen sind, wäre das doch für die Menschen so eine tolle Alternative, Ausstellungen zu besuchen, vielleicht auch Menschen zu gewinnen, die noch nicht bisher in einem Ausstellungshaus waren. Ich würde sogar so weit gehen, warum werden die staatlichen Institutionen jetzt nicht im Lockdown unterstützt, dass sie sozusagen kostenfreien Zutritt gewähren könnten? Ich glaube, da würden wir unheimlich viele Menschen gewinnen und würden vor allen Dingen auch in dieser schweren Zeit was bieten können, was Menschen glücklich macht.
Trost auch vielleicht.
Total.
Warum ist die Kultur, gerade ja auch Ihre Art der Medienkunst, die ja eine politische Kunst ist, warum ist sie politisch so schlecht verdrahtet in diesem Land, dass sie gleich behandelt wird, letztlich mit Automatencentern, mit Bordellen, aber auch mit
Fußballspielen? Ja, wir werden sozusagen eingeordnet kategorisch als Lust- und Vergnügungstempel.
Ja.
Insofern hatten Sie ja schon gerade ein paar aufgezählt. Ich glaube, es fehlt der Chorgeist, es gibt auch keine Verantwortlichen in dem Sinne oder eben auch keine Fürsprecher, es gibt keine Vereinigung, keine Interessenvereinigung im Kunst- und Kulturbereich. Ich weiß, dass es auch in der Musikbranche ein großes Thema war. Wir hatten Till Brönner, ist da sehr aktiv geworden vor 2 Wochen und hat eben diesen sehr wichtigen Appell einmal angesprochen.
Was hier gerade passiert, verstößt gegen alles, was ich über Deutschland gelernt habe und wofür wir mit unserem demokratischen Selbstverständnis stehen. Liebe Politiker, lasst euch wählen, ja, aber vergesst bitte nicht von wem. Das Land steht kulturell still und die Beweglichsten und Ehrlichsten tretet ihr gerade mit Füßen.
Ich kann jetzt nur für die Kunstbranche sprechen, auch da gibt es das nicht. Und solange man sich eben nicht organisiert und anscheinend eben eine Interessenvereinigung konzipiert, werden wir da anscheinend übergangen, ja.
Nun sind Sie ja von diesem Lockdown und von dieser Pandemie doppelt betroffen, weil die Finanzierung des Ganzen passiert ja nicht durch Sammlung auf der Straße, sondern durch eine sehr produktive und eigentlich ja erfolgreiche Firma, die Autozulieferung betreibt. Damit sind über 20.000 Menschen beschäftigt,
ja,
bei Ihnen. Sie sind Mitgesellschafterin, mhm, und das refinanziert oder finanziert Ihre,
genau,
Leidenschaft für die Kunst.
Absolut.
Und ist durch diese Doppelzangenbewegung, vorne dürfen keine Besucher mehr kommen und hinten stottert die Autoindustrie,
ja,
weltweit.
Ja.
Ist das betroffen, auch das Einkaufsbudget?
Absolut, absolut. Wir wollten zum Beispiel dieses Jahr eine Ausstellung mit Christoph Schlingensief machen. Ein Künstler, der vor 10 Jahren verstorben ist, dem ich persönlich sehr verbunden
bin.
Ein
Theaterkünstler, ja.
Ja, ich glaube, im Englischen sagt man Artist. Das ist sozusagen ein Künstler, der so wichtig ist, dass er eigentlich schon zu Lebzeiten die nachfolgenden, aber auch die existierenden Generationen beeinflusst. Und ich setze Christoph Schlingensief mit vor allen Dingen in Deutschland mit Beuys und Kippenberger sozusagen auf eine Stufe, ein wahnsinnig wichtig, auch eben sehr politisch arbeitender Künstler.
Weil ich habe den Film geliebt, ich liebe den auch immer noch. Der ist, ich darf ja auch mal Werbung machen, ich gehöre nicht zu den Großen. Sie verwechseln ja länger denn mit einem Spielfilm, habe ich eben mitbekommen, oder mit einem Kinofilm. Sie kommen aber aus dem Kino. Das ist kein Kinofilm. Gucken Sie sich mal an. Ein Kinofilm hat eine Obsession, ein wahrer Kinofilm. Das wird ja nicht gefördert. Obsessionen werden nicht gefördert im deutschen Film. Es wird irgendwie so eine Fernsehästhetik gefördert, die sich gut verkaufen lässt. Also von daher, ich glaube, deutscher Film kann noch viel, viel mehr. Deutscher Film kann noch viel, viel mehr.
Mit ihm wollte ich eine Ausstellung machen zum 10. Todesjahr und das war mir nicht möglich, weil ich die Arbeiten nicht in der Sammlung habe und das wäre so aufwendig gewesen finanziell, dass ich gesagt habe, ich muss diese Ausstellung dieses Jahr streichen. Ich bin den Künstlern bei mir in der Sammlung verpflichtet, die ich habe, und ich muss die Kunst ausstellen, die ich bisher gesammelt habe. Also das gibt ganz klare Einschränkungen und wir hatten auch Kurzarbeit in der Sammlung im ersten Lockdown. Und
Aber aufgeschoben ist aufgehoben oder wird es die große Schlingensief-Ausstellung geben?
Ich glaube, also so wie es jetzt aussieht, werde ich diese große Schlingensief-Retrospektive nicht mehr machen können.
Mhm. Waren Sie mit ihm befreundet?
Sehr.
Mhm. Ja. Und das jährt sich jetzt sein Tod zum 10. Mal?
Ja.
Was hätte er gemacht eigentlich, kann man sich ja fragen in dieser Situation.
Er fehlt wahnsinnig, weil er hat natürlich immer den Finger in die Wunde gehalten, wo es so richtig wehgetan hat. Und ich denke so oft an Christoph und ich denke, er guckt von oben runter und auf der einen Seite, wie gesagt, fehlt er uns so wahnsinnig. Ich glaube, er hätte hier politisch für Furore gesorgt.
Er wäre jetzt laut.
Er wäre laut und er wäre sehr kritisch und es wäre wichtig. Auch er hat natürlich ganz viel vorweggenommen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch manchmal ganz froh, dass er es gar nicht miterleben muss, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
Wenn es irgendwo Zuversicht gibt in dieser Zeit, wo würden Sie Zuversicht derzeit verorten, bei einem Künstler in einem Land?
Also erstmal jeden Tag, wenn ich in mein Büro gehe, weil mein Team und ich, wir arbeiten weiter und wir arbeiten eben, wie gesagt, an 3 neuen Ausstellungen für Januar und Februar und das ist so inspirierend und so stimmt mich so positiv, dass ich dann mal für ein paar Stunden zumindest bis zum Nachmittag das Drumherum auch ein bisschen vergessen kann. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Und aber eben natürlich auch in Gesprächen mit Künstlern und Zusammenkünften. Ich hoffe, ich treffe morgen Anne Imhoff, eine wunderbare und sehr wichtige deutsche Künstlerin. Und ich mache natürlich noch Studio-Visits und bin im Austausch mit vielen Künstlern. Und das ist mein Lebenselixier. Absolut.
Ich bedanke mich bei Julia Stoschek für das Gespräch.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Angela Merkel ist los. Am liebsten hätte sie gestern bei ihrer Konferenz mit den Landesfürsten noch strengere Maßnahmen beschlossen. Aber sie konnte sich nicht durchsetzen, wie man hören konnte. Mein Kollege Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer, ist jetzt bei mir. Er hat sich bei den Konferenzteilnehmern umgehört. Schönen guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor.
Was war da bitte im Kanzleramt gestern los?
Ja, aber das war kein guter Tag für Angela Merkel. Die Kanzlerin ist unzufrieden, schon jetzt mit der Zwischenbilanz des Lockdown-Monats November. Sie glaubt, dass man die Kontakte um weitere 40% beschränken müsste. Und das wollte sie eben schon jetzt durchsetzen. Und da sie das nicht im Einzelhandel oder bei den Unternehmen machen wollte, sollten die Schulen dran glauben.
Und warum hat das gestern bei diesem Zusammentreffen, bei der Zusammenschaltung, muss man ja sagen, mit den Ministerpräsidenten, warum hat das da nicht geklappt?
Ja, weil die Länder einfach nicht mitgemacht haben. Sie haben Merkel kritisiert für die Salami-Taktik, dass sie zuerst sagt, man beschließt etwas für den November und jetzt soll alles neu gemacht werden. Aber man hat auch damit argumentiert, dass es eben ganz unterschiedliche Infektionszahlen gibt. Im Norden, im Süden, in den einzelnen Bundesländern und in den unterschiedlichen Altersgruppen. Und am Ende war es eine ziemlich starke Koalition aus Daniel Günther, Manuela Schwesig, auch Michael Müller aus Berlin, die der Kanzlerin das Vorhaben schlicht vermasselt haben.
Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter?
Ja, nach der Konferenz ist vor der Konferenz. Das ist das Motto in der Corona-Politik und genauso geht es jetzt auch weiter. Am Mittwoch in einer Woche trifft sich diese Runde noch einmal. Dann wird es tatsächlich einen Beschluss für Dezember, für Weihnachten, auch für Silvester geben und dann wird es auch Beschränkungen geben. Da kann man sich wohl drauf einstellen.
Vielen Dank, Gordon, für diese nicht ganz fröhliche Nachricht.
Danke, Gabo.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Nicht ein Corona-Impfstoff wird bald kommen, sondern mehrere. Gott sei Dank. Jetzt hat auch der amerikanische Konzern Moderna einen Erfolg vermelden können. Denn Nach einem Test an 30.000 Menschen zeigt der Wirkstoff von Moderna eine Wirksamkeit von mehr als 94%. Sagt zumindest das Unternehmen, nachgemessen haben wir nicht. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski aber hat sich mit dieser Ankündigung und ihrer Wirkung auf den Kapitalmarkt beschäftigt. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen aus New York.
Sophie, die Aktie von Moderna hat ja nach der Erfolgsmeldung ein Auf und Ab hingelegt. Woran genau hat das gelegen?
Also Moderna hat den Tag über schon knapp 10% zugelegt, aber das machen Biotech-Unternehmen schnell mal, so einen Sprung nach oben oder eben auch 10% nach unten. Und du sprichst es an, es hat sich wirklich stündlich geändert vom Trend her. Und vor allem war es nicht so deutlich wie letzte Woche die Reaktion auf Pfizer und BioNTech. Und das kann mehrere Gründe haben in meinen Augen. Moderna ist im Vergleich zu anderen Biotech-Unternehmen ein Start-up und ein Impfstoff, der landesweit und eventuell natürlich im besten Fall global vertrieben werden muss oder soll, das muss erstmal gehandhabt werden logistisch. Das passiert mal nicht ebenso, vor allem nicht für ein Unternehmen wie Moderna. Die Konkurrenz ist natürlich außerdem stark und wird auch noch mehr werden in Zukunft. Und dann kommt noch hinzu, dass es noch mal mehr als ein Katzensprung ist, natürlich deutlich mehr als von erfolgreichen Tests zur Zulassung. Und es ist jetzt eben nicht so, dass wir morgen alle geimpft werden damit.
Lass uns doch noch kurz auf die Kurse anderer Impfstoffhersteller schauen. Die Börse interessiert sich derzeit für alles, was nach Impfstoff aussieht. BioNTech und CureVac zum Beispiel. Sind die denn auch so volatil, so achterbahnmäßig unterwegs wie die Moderna-Aktie?
Ja, Biotech-Unternehmen machen gern mal große Sprünge nach oben oder nach unten. BioNTech ist gestern zum Beispiel 14-15% gefallen auf die Moderna-Nachricht hin. Natürlich boomen diese Aktien jetzt gerade insgesamt, aber man muss sich mal klar machen, es gibt so etwa 250 Impfstoffe in der Pipeline rund um den Globus und davon werden es ja nicht alle auf den Markt schaffen und so viele brauchen wir auch gar nicht. Sprich, ein Großteil von ihnen wird nie auch nur einen Cent reinfahren und für das Unternehmen gibt es aber trotzdem die Kosten für den Impfstoff oder für die Entwicklung des Impfstoffs und die können bis hin zu einer erfolgreichen Marktzulassung mal bei $1 Milliarde liegen für eben einen einzigen Impfstoff. Mit anderen Worten, die Biotech-Anleger, die in Unternehmen investiert sind, die jetzt eben an Impfstoffen arbeiten, mehr oder weniger erfolgreich, die müssen sich A, auf immer mehr Konkurrenz einstellen und B, auf schlechte Nachrichten einfach, was die Wirksamkeit betrifft, was den Prozess betrifft.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Über was man sich alles aufregen kann. Aufregung hatten wir ja eigentlich schon genug in diesem Jahr. Corona, natürlich der Aufreger überhaupt. Die brennenden Wälder in Australien und in Kalifornien, auch nicht schön. Und die Wahlen in Amerika waren ebenfalls immer ein Aufreger wert. Aber jetzt, wo es bald auf Weihnachten zugeht, wäre der Aufregungsstoff doch um ein Haar ausgegangen. Wäre da nicht dieses kleine Filmchen der Bundesregierung, das für die Corona-Maßnahmen, für Abstand halten, Kontaktsperre, Mundschutz und all das einfach nur werben soll. Der Film zeigt ein fiktives älteres Pärchen, das sich Jahrzehnte nach der Pandemie an dieses verrückte Jahr 2020 erinnert. Was für eine merkwürdige Zeit.
2020, das ist lange her. Wir hatten uns gerade eben kennengelernt und wir waren neugierig auf das Leben, auf unsere gemeinsame Zukunft. Aber dann änderte sich plötzlich alles. Und das ganze Land schaute voller Hoffnung auf uns junge Leute.
Und als wäre es das Woodstock Festival Ende der 60er Jahre, erinnern sich jetzt diese alten Menschen, wie es damals zu Hause war. Alleine, zusammen, auf der Couch, Fastfood in der Hand, die Pandemie bekämpfend, indem sie was taten?
Nix.
Nichts.
Wir schimmelten zu Hause rum, trafen möglichst wenige Leute und verhinderten damit die Ausbreitung von Covid-19, dieser unsichtbaren Gefahr, die nicht nur unser Land, sondern die ganze Welt bedroht. Wenn Sie mich heute fragen, wie wir jungen Leute das damals ausgehalten haben und so tapfer zu Hause rumgammeln konnten. Vielleicht stimmte es, wenn die Leute damals sagten, besondere Zeiten brauchen besondere Helden. Und weiß Gott ja, das waren wir. Wir waren besondere Helden.
Infantil sei das Video, peinlich, und es erkläre Jugendliche zu passiven Trotteln, sagen die aufgeregten Kritiker. Naja, aufregen kann man sich ja immer, aber doch nicht über diesen anderthalbminütigen Film. Denn der hat doch seinen Zweck schon jetzt voll und ganz erfüllt. Millionenfach geklickt wurde er. Er hat für Aufmerksamkeit gesorgt und für ein Gefühl, das vielen in dieser Pandemie abhanden gekommen zu sein scheint. Das Gefühl von Leichtigkeit.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Wie dünnhäutig das britische Königshaus noch immer reagiert, wenn es um Lady Di geht. Die Royals sind stinksauer auf Netflix und Hollywood, denn die vierte Staffel der Serie The Crown ist anders geraten, als man sich das im Buckingham Palace vorgestellt hat. Die mit Emmys und Golden Globes prämierte Serie zeigt die Entwicklung des britischen Königshauses seit dem Zweiten Weltkrieg. Und Staffel 4 widmet sich jetzt jenen Jahren, die das Königshaus so sehr erschütterten. Lady Diana betritt die Bühne. Und sie soll sich doch gefälligst dem Diktat des Hofes unterwerfen.
Diana ist ein unreifes Mädchen, das mit der Zeit seinen Kampf aufgeben und sich beugen wird. Wie es alle tun.
Und wenn sie sich nicht beugt, was dann?
Dann zerbricht sie.
Und weil die Geschichte vom hartherzigen Prinz Charles, der seine wunderschöne und großherzige Frau Diana mit einem Biest Camilla betrügt, sich so schön erzählen lässt, macht die Netflix-Serie The Crown genau das. Sie erzählt diese Geschichte auf ein neues. Und im britischen Königshaus ist erwartungsgemäß die Empörung riesig. Mehr Fiktion als Fakten sei das, was da gezeigt wird. Aber warum dieser nachgereichte Ärger zu der bewegenden Geschichte von Diana, ist doch wirklich alles gesagt. Und am gefühlvollsten nicht von Netflix, sondern von Elton John. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.